SWR 2 Wissen.
Unermüdlich dreht sich ein Glücksrad in Halle 26b. Messebesucher stehen Schlange beim Gewinnspiel eines großen Backwarenherstellers. Jeder zweite gewinnt einen glutenfreien Powersnack. Ernährungsglücksspiel auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin Anfang des Jahres. 1200 Aussteller, mehr als 400.000 Besucher. Erstmals dabei eine ganze Halle nur für Vegetarier, Veganer und Allergiker. An ihrem Stand nimmt Britta Diana Petri einen Schluck von einem tiefgrünen Getränk, das in einem kompostierbaren Becher schwappt.
Der grüne Trink, da haben wir flüssiges Chlorophyll drin, ein filtriertes, ionisiertes Wasser. Dann haben wir drin Super Greens, das sind verschiedene Gräser und Kräuter. Und es ist halt ein sehr grünes, sehr klares Getränk, was sehr fein schmeckt, eher wie ein Tee. Wollen Sie gerne mal probieren? Eins, ich gebe einen aus.
Angst vor Gluten, Laktose und Co. Die Geschäftemacherei mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Eine Sendung von Anja Schrum und Ernst Ludwig von Aster.
Neugierig stoppen die Besucher am Stand der Rainbow Way Academy, probieren Chlorophyll-Drinks und Rohkostteller. Seit 4 Jahrzehnten ernährt sich Petri vegetarisch. Als Rohkostlerin verzichtet sie auch aufs Kochen und Erhitzen.
Die meisten denken, oh, ein Salat, ne? Es ist nicht nur Salat, es ist eine vegane Vitalkost, roh, vegan, glutenfrei und mit sehr vielen Geschmackserlebnissen. Ne? Es kommen viele Leute, es kommt auch Publikum, was sonst nicht auf Fachmessen kommt. Ja?
Die Besucher stehen, trinken, kauen und staunen. Eine Mitvierzigerin, einige Einkaufstüten in der Hand, probiert vom Rohkostteller. Sie hat sich für den Messebesuch extra freigenommen. Wie delicious heißt trendig der vegan-vegetarische Teil. Allergy and free from show, der Gesundheitsbereich.
Ich habe ja mehrere Unverträglichkeiten, sodass ich wirklich gucken muss, was ich esse. Ne, und damit ich nicht in den Mangel komme, weil ich keine Milch und kein Gluten und kein Histamin, muss ich halt gucken, was ich esse. Und dann esse ich das, wonach mein Körper ruft.
Der Umsatz von Speziallebensmitteln steigt bis zu 20% pro Jahr, jubilieren die Messeveranstalter. Jeder dritte Deutsche leidet unter Allergien, Unverträglichkeiten, Asthma oder Neurodermitis, umschreiben sie das Marktpotenzial. Ein Großbäcker lockt mit glutenfreien Backwaren. Daneben gibt es organische Powerriegel, mit viel Liebe hergestellt. Und garantiert ohne Laktose und Nüsse. Ein Stück weiter wirbt ein Unternehmen für seine Pille vor dem Essen. Verzichten Sie aufs Verzichten. Der Schlüssel zum Genuss bei Histaminintoleranz. Histamin ist ein körpereigener Botenstoff. Er findet sich aber auch in Lebensmitteln wie Fisch oder Rotwein. An Stand Nummer 202 sitzen Vater und Sohn auf Messehockern an einem niedrigen Tisch. Kein Mensch verträgt jedes Lebensmittel gleich gut, warnt ein Infoblatt. So wirbt die Firma Sarah Screen für ihren Test auf Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten.
In dieser Halle bin ich zufällig gelandet, weil sie ja eigentlich nicht so zur Grünen Woche dazu gehört. Aber da er Unverträglichkeiten hat oder zumindest mal den Verdacht hatte und die Ärzte das noch nicht rausgefunden haben, dachte ich, mache ich das jetzt mal. Und er ist ja auch ein Mutiger und so ein kleiner Nadelstich macht ja anscheinend nichts.
Schweigend nickt der Neunjährige. Olaf Schneider von Sarah Screen nimmt vorsichtig seine Hand, piekst in die Fingerkuppe. Langsam tropft Blut in ein transparentes Plastikröhrchen.
Und jetzt brauchen wir so ungefähr 8 bis 10 Tropfen Blut, die wir hier in dem kleinen Röhrchen sammeln.
Was machen Sie da mit dem Blut?
Das Blut kommt dann, schicken wir ins Labor. Also das ist ein Einsendetest, man kann den auch selber zu Hause durchführen. So, das war's.
Olaf Schneider verschließt und beschriftet das Röhrchen mit der Blutprobe, notiert die Anschrift.
Also wir werten einmal Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus. Und wir können mit den Lebensmitteln, die wir untersuchen, 95% der in Europa auftretenden Lebensmittelallergien identifizieren.
Ein Nahrungsmittelunverträglichkeitstest to go. Schnell und ohne Arztbesuch. Der Vater nickt zufrieden.
Jetzt muss man mal gucken, was das Ergebnis bringt. Bin mal gespannt. Also er hat Rötungen, wenn er bestimmte Sachen isst, aber wir wissen nicht, was es ist. Das wollen wir mal so einen Test machen.
So.
Während in Berlin die Lebensmittelbranche für ihre neuesten Produkte wirbt, beschäftigt sich Armin Vallée in Hamburg mit den Schattenseiten des Geschäfts. Ein großes Büro, zwei Schreibtische, ein schöner Blick über die engen Straßen des Stadtteils St. Georg. Das ist sein Reich. Dutzende Aktenordner stehen in den Regalen. Darüber thronen, wie Zinnen von einem gigantischen Lego-Schloss, große Plastikkisten. Jede fasst 64 Liter und ist vollgestopft mit Lebensmittelverpackungen.
Hier sehen Sie, es ist alles voll. Wir haben was zu Health Claims mal gemacht, einen Marktcheck, ja, mit den Gesundheitsversprechen.
Einkaufen, auspacken, analysieren. Seit 15 Jahren beobachtet Armin Vallée das Geschäft mit den Nahrungsmitteln. Der Lebensmittelchemiker arbeitet für die Verbraucherzentrale Hamburg. Einmal im Jahr rücken er und seine Kollegen zum Großeinkauf aus. Marktcheck nennen sie das.
Wir gehen in die Supermärkte und gucken, was da angeboten wird, gucken uns das genauer an und gucken das natürlich mit unseren Augen an. Sind da verbotene Werbesprüche drauf? Wir haben ja jetzt die Health Claims Verordnung, die jetzt seit einiger Zeit gilt, und da gibt es eigentlich schon klare Vorgaben, was erlaubt ist und was nicht.
Die Health Claims Verordnung der EU regelt die nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben auf Lebensmitteln. Wollen Hersteller mit gesundheitsbezogenen Argumenten für ihre Produkte werben, müssen sie ein aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen. Fast jeder Trend der Nahrungsmittelbranche befüllt in Vallées Büro einen eigenen Plastikcontainer. Jede Fehlentwicklung ist in einem Ordner dokumentiert, ob Analogkäse oder Mogelpackungen.
Wenn man, sagen wir, so einen Trend am Anfang noch packen kann, wenn man da die Öffentlichkeit bekommt, dann kann man den auch noch aufhalten mit Aufklärung. Ja? Andere Trends, das sind schon so groß, dass man da jetzt mit Aufklärung nicht mehr so viel erreichen kann. Der Frei-von-Markt natürlich, das ist immer ein Thema.
Der Frei-von-Markt sorgt seit Jahren für steigende Umsätze in der Lebensmittelbranche. Ob zuckerfrei, glutenfrei oder laktosefrei, das, was nicht im Produkt ist, wird immer mehr zum Verkaufsargument.
Vorher waren es Nischenprodukte und ja, dann hat es die Industrie entdeckt. Ja, und die Industrie springt jetzt auf. Ja, wir haben ja jedes Supermarktregal voll. Es gibt sogar extra Regale mit diesen frei von Laktose oder ohne Gluten. Und das ist das Interessante, weil in dem Bereich wirklich noch Geld zu verdienen ist. Große Konzerne wie Nestlé wollen wirklich in diesen Gesundheitsmarkt.
Vallée greift zu einer Anzeige aus der Lebensmittelzeitung, dem Leib- und Magenblatt der Nahrungsmittelbranche. Ganzseitig wirbt der Schweizer Konzern für sein neuestes Produkt. Glutenfrei, trendbewusst, designstark. Es geht um Cornflakes. Neuer Konsumententrend, frohlocken die Werber. Weiter heißt es, Zitat, viele Konsumenten, die glutenfreie Produkte kaufen, haben keine Glutenunverträglichkeit, verzichten aber auf Gluten, da sie sich damit besser fühlen. Missbilligend schüttelt Vallée den Kopf. Rund 1% der Bevölkerung leidet an der sogenannten Zöliakie, einer schweren Glutenunverträglichkeit, und muss das sogenannte Klebeeiweiß aus gesundheitlichen Gründen meiden. Nestlé aber hat vor allem die gesunden Verbraucher im Blick, denn nur die garantieren einen hohen Absatz.
Große Konzerne wollen auch ganz offensiv im Marketing nicht nur die Erkrankten oder die Verbraucher ansprechen, die da eine Unverträglichkeit haben. Nein, es ist ein Trendprodukt, ein Modeprodukt, und da will man mit aufspringen.
Die Profitmargen im Frei-von-Markt sind gigantisch. Bis zu 3-mal mehr kassieren die Hersteller für Produkte, bei denen sie mal auf Gluten verzichten, mal auf Laktose, haben die Verbraucherschützer bei ihren Untersuchungen herausgefunden. Nicht eine Krankheit verlockt in den meisten Fällen zum Kauf, sondern die Angst vor ihr.
Wir meinen, dass das aber nicht der richtige Weg ist, Verbraucher anzusprechen, die überhaupt nicht erkrankt sind, die dann oft das Doppelte oder Dreifache dann dafür bezahlen sollen. Da ist natürlich auch unsere Arbeit, die Verbraucher aufzuklären, ihnen nochmal klar und deutlich zu machen, ihr müsst dieses Produkt nicht kaufen, es bringt euch kein bisschen mehr Gesundheit. Und das ist aber schwierig, weil das einfach gerade ein Trendprodukt ist, ein Lifestyle-Produkt, wo man gerne zugreift und gerne auch mehr bezahlt.
3-mal so viele Menschen wie 2007 kaufen mittlerweile laktosefreie Produkte, berichtet die Gesellschaft für Konsumforschung. 23% der Verbraucher geben an, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, da sie diese nicht vertragen. Berlin, Universitätsklinikum Charité. Dutzende Patienten warten auf dem langen Flur des Allergiezentrums. Auf dem Schreibtisch von Margitta Worm stapeln sich rote Patientenakten. Die Professorin leitet die Hochschulambulanz, ist spezialisiert auf Allergologie und Ernährungsmedizin.
Wir haben hier eine Sprechstunde zur Nahrungsmittelunverträglichkeit, wobei hier als Allergiezentrum unser Schwerpunkt darin besteht, uns um die Patienten zu kümmern, die schwere allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel erlitten haben. Es melden sich Patienten mit ganz diversen Symptomen und Problematiken, also nicht nur Allergie, sondern auch Unverträglichkeit.
Nahrungsmittelunverträglichkeit und Allergie. Ein Begriffspaar, das oft gemeinsam auftritt und meist für Verwirrung sorgt. Streng genommen ist die Allergie eine Form der Nahrungsmittelunverträglichkeit. Eine, bei der das Immunsystem auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert.
Also insgesamt die Häufigkeit der Nahrungsmittelunverträglichkeit ist so bei 2-3, 2-4%. Zwei Drittel davon sind Allergien, ein Drittel sind nicht allergische Unverträglichkeiten.
Anamnese, Hauttest, Bluttest, eventuell Provokation. Eine allergische Reaktion ist medizinisch in der Regel gut nachweisbar. Schritt für Schritt lassen sich so problematische Lebensmittel identifizieren. Bei den Erwachsenen trifft es oft jene, die bereits unter einer Birkenpollenallergie leiden.
Und dann haben wir eben bei den Erwachsenen vor allen Dingen diese pollenassoziierten Nahrungsmittelallergien, also jemand, der Birkenpollenallergie hat, Heuschnupfen im Frühjahr, der hat dann vielleicht durch die Ähnlichkeit der Eiweißstoffe Probleme mit Apfel, Nuss und Mandelkern, sage ich immer. Ja, das ist so, kann man sich gut merken.
Rund 2% der Erwachsenen leiden heute unter einer Nahrungsmittelallergie. In der gesamten Bevölkerung liegt der Anteil der Betroffenen zwischen 3-4%.
Und wenn wir jetzt nochmal differenzieren, erwachsene Kinder, dann ist es so, die Allergie bei Kindern, Nahrungsmittelallergie, hat eine Häufigkeit so von 5-6% und bei Erwachsenen eben von so ungefähr 2%. Ja. Und bei den Kindern ist eben nochmal wichtig, der höchste Anteil findet sich bei Kindern zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr. Und auch wichtig zu wissen für Eltern, dass zum Beispiel eine Milcheiweiß-, auch eine Hühnereiweißallergie sich wieder zurückbilden kann.
Bei fast 2/3 der Kinder hören die allergischen Reaktionen bis zum Beginn des Schulalters auf. Warum, ist bis heute nicht geklärt. Neben Allergikern suchen an der Charité immer wieder Patienten Hilfe, die über Unverträglichkeiten klagen, deren Beschwerden aber nichts mit einer Überreaktion des Immunsystems zu tun haben.
Dazu gehört die häufigste Form zum Beispiel die Aversion. Ich habe also ein negatives Ereignis, wenn ich etwas gegessen habe und wenn ich beim nächsten Mal dieses Nahrungsmittel sehe, zum Beispiel Kartoffelsalat mit Ei, dann wird mir komisch. Dann gehört dazu die Milchzuckerunverträglichkeit, dann die Pseudoallergie oder auch Histaminintoleranz.
Bei der Laktoseunverträglichkeit mangelt es dem Körper an einem Enzym, das den Milchzucker aufspaltet. Ein Atemtest kann diese Form der Intoleranz schnell und sicher diagnostizieren. Ganz anders bei der Fructoseunverträglichkeit. Hier wird das Verdauungssystem durch die veränderte Ernährung schlicht überlastet, besonders durch den Zusatz von vermeintlich gesundem Fruchtzucker in vielen Produkten. Um nicht-allergische Unverträglichkeiten nachzuweisen, bleibt meist nur der Provokationstest. Der Patient muss das verdächtige Lebensmittel zu sich nehmen, die körperliche Reaktion wird genau beobachtet. Allerdings ist dies nur der erste Schritt.
Es ist immer wichtig, dass natürlich auch unsere Psyche einen Einfluss hat auf Reaktionen. Das ist bei jedem Menschen so. Und deshalb sollte man solche Testungen immer, wir nennen das Placebo, kontrolliert durchführen. Das heißt, der Betroffene bekommt dann einmal den Zusatzstoff und dann aber auch einmal Kapseln, wo da nichts enthalten ist, um diese, wir nennen das dann unspezifischen Reaktionen, von realen Reaktionen abzugrenzen.
Ein aufwendiges Prozedere, an dessen Ende manchmal auch der Freispruch für ein zuvor verdächtigtes Lebensmittel steht. Allerdings akzeptieren nicht alle Patienten diese Art von Diagnose.
Wir haben auch schon Patienten, wo wir in der Provokation vielleicht das nicht bestätigen konnten und die dann aber gesagt haben, wenn ich die Diät mache, fühle ich mich aber besser und ja, ihr Verhalten, Essverhalten nicht ändern wollten. Ich denke, da erreichen wir dann auch die Grenze. Unsere Aufgabe ist zu diagnostizieren, zu beraten.
Wenn die Selbstdiagnose für den Patienten wichtiger ist als der medizinische Befund, dann kann auch Margitta Worm daran nichts ändern. Bei Nahrungsmitteln scheinen viele Verbraucher hochsensibilisiert. In Umfragen bejaht fast ein Viertel der Erwachsenen allergische Reaktionen auf Lebensmittel. Mit medizinisch gesicherten Daten lassen sich diese Zahlen nicht auf einen Nenner bringen.
Das ist ja auch ein bisschen modebedingt, dass viele mal im Internet recherchieren und dann gucken, welche Diagnose könnte für mich passen. Also die Nachfrage ist groß und das Interesse ist groß, aber in der Realität, das, was wir jetzt sehen, dass wir Patienten eben tatsächlich das nachweisen, muss man doch sagen, kann ich nicht zustimmen, dass wir da einen dramatischen Anstieg haben.
Schon sprechen viele Mediziner vom Morbus Google, der krankmachenden Symptomsuche via Internetrecherche. Verstärkt wird dieser Trend zur Selbstdiagnose noch durch eine Vielzahl von Testangeboten im Internet.
Patienten bezahlen 300 Euro. Erstens haben sie Kosten und zweitens haben sie dann 20 Seiten mit Nahrungsmitteln, die sie angeblich nicht vertragen. Das haben wir schon gehabt. Patienten, die sagen, ich bin ganz verzweifelt. Gemäß diesem Test kann ich ganz vieles nicht vertragen. Was soll ich denn jetzt machen?
Die Güterbahnhofstraße in Schwerin. Kopfsteinpflaster führt zu alten Verladehallen der Bahn. Zwischen den Gehwegplatten wächst Gras. Im Keller eines alten Postgebäudes surrt ein sogenannter Purifier. Verarbeitet mal Birkenpollen, mal Ananas. Mehr als 600 Allergene stellt die Firma DST hier in ihren Laboren her, die sie weltweit an Kliniken und Ärzte vertreibt. Oft mit den dazugehörigen Testsystemen.
Das hier ist der vorletzte Schritt, das ist nämlich ein Reinigungsschritt über eine große Säule. Sie sehen, das war etwas, was gelb war, das war mit Sicherheit ein Pollen. Und die Allergene werden dann gesammelt.
Dr. Marc Dangers, ein großer, schlanker Niedersachse, leitet bei DST die Forschung und Entwicklung. Neben ihm steht Olaf Schneider. Er ist der Geschäftsführer der jüngsten DST-Tochter Sarah Screen. Seit 2012 vertreibt sie Testsets über das Internet. Finden Sie jetzt mit einem einfachen Test heraus, welche Lebensmittel Sie nicht gut vertragen, und verbessern Sie Ihr Wohlbefinden, wirbt das Unternehmen.
Wir merken deutlich, dass es auf jeden Fall das Interesse nach dem Test steigt. Also wir haben letztes Jahr den Absatz ungefähr vervierfacht und jetzt in den ersten Monaten ist ungefähr die Entwicklung ähnlich.
Aus der ganzen Republik schicken Kunden ihre Blutstropfen an das Unternehmen, auf der Suche nach problematischen Nahrungsmitteln.
Das heißt, jemand kommt mit einer Beschwerde, beispielsweise mit Magenschmerzen, zum Arzt und macht dort einen Allergietest und dann kriegt er häufig das Ergebnis, wir konnten nichts finden, das muss an was anderem liegen.
Bei allergischen Reaktionen produziert der Organismus Antikörper vom Typ IgE, ein sicherer Hinweis auf eine Immunantwort. Deshalb gehört die IgE-Bestimmung zum diagnostischen Handwerkszeug aller Allergologen. Auch bei Sarah Screen sucht man nach diesem Antikörpertyp.
Grundsätzlich sind wir schon wissenschaftlich ausgerichtet und deswegen liegen uns die IgE-Werte natürlich sehr nahe. Das sind die Allergiewerte, die auch beim Arzt gemessen werden. Allerdings haben wir aus vielen Gesprächen mit Heilpraktikern, auch mit Apotheken, die Erfahrung gemacht, dass quasi die reinen IgE-Werte nicht weiterhelfen.
Weil sie keinen Befund liefern und die Patienten trotzdem über Beschwerden klagen. Darum haben Schneider und seine Kollegen die Testpalette erweitert und bestimmen auch noch Antikörper vom Typ IgG4. Die werden von Ärzten in der Regel nicht berücksichtigt, da sie nichts über ein Krankheitsgeschehen aussagen. Das Sarah Screen Team sieht das hinsichtlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten anders.
Und dann haben wir eben in diesen Gesprächen mit Heilpraktikern und Apotheken und Ernährungsberatern herausgefunden, dass es über IgG4-Werte erklärt werden kann. Das ist nicht immer so, aber das kann in Einzelfällen eben der Fall sein.
Erfahrungsmedizinisch gäbe es oft einen Zusammenhang von IgG4-Antikörpern im Blut und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, schreibt Sarah Screen auf seiner Homepage. Erfahrungsmedizinisch heißt schlicht, dass ein wissenschaftlich eindeutiger Nachweis fehlt. Müdigkeit, Blähbauch, Konzentrationsstörungen, Magenschmerzen, innere Unruhe, Übergewicht, trockene Haut, Verdauungsprobleme. All das kann, laut Sarah Screen, auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hindeuten. Bei Kopfschmerzen, Übelkeit, Hautreizungen oder Menstruationsbeschwerden könnte es sich dagegen um eine Histaminintoleranz handeln. Auch dafür hat Sarah Screen einen Test im Angebot. Die Ergebnisse gibt es als Befundbericht.
Das ist ein PDF, das man sich in seinem Kundenbereich runterladen kann. Dort gibt es zwei Tabellen, einmal zu den Allergien und einmal zu den Unverträglichkeiten. Und zu allen Nahrungsmitteln, zu denen wir irgendwas gefunden haben, gibt es auch nochmal einen individuellen Text. Und dann gibt es natürlich noch weitere Texte, wie man mit den Befunden umgehen kann, wie man mit den Ergebnissen, was man da machen könnte.
In jedem Befundbericht findet sich die Warnung, auf keinen Fall alle Nahrungsmittel auf einmal zu vermeiden, sondern Schritt für Schritt auszuprobieren, ob ein Verzicht das Wohlbefinden verbessert. Gleichzeitig bietet das Unternehmen seinen Kunden noch einen Extra-Service.
Basierend auf dem Test für Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben wir auch ein eigenes Produkt, also ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel entwickelt. Es ist ein individualisierter Proteinshake. Und je nachdem, was ich für einen Stoffwechseltyp bin, welche Proteine ich gut vertrage, mischen wir tatsächlich für jeden Kunden individuell einen eigenen Proteinshake. Das Ganze kommt aus dem Profisportbereich.
Vom Test über die Diagnose bis zum Nahrungsergänzungsmittel. Alles aus einer Hand. Ein umfassendes Geschäftsmodell. Wir sind Gesundheitsdienstleister, sagt Olaf Schneider. Für alle, die nicht krank sind.
Also Leute, die krank sind, die sollen zum Arzt gehen. Das sehen wir genauso, wie es auch vorgesehen ist. Und die würden wir auch immer zum Arzt schicken. Eigentlich sehen wir uns eigentlich als die Ergänzung. Wenn die Schulmediziner einfach nicht weiterhelfen können, dann ist irgendwann keine Krankheit festgestellt. Und es gibt von der Krankenversicherung auch kein Budget mehr für den Arzt. Und die Kunden oder die Patienten haben eben trotzdem noch ein Problem, das sie gerne lösen möchten.
Hier im Internet gibt es zum Beispiel Anbieter, die gleich 270 Nahrungsmittel auf einen Streich im Test anbieten.
Langsam schüttelt Dr. Jörg Kleine Tebbe den Kopf. Der Allergologe blickt streng durch die große Brille.
Diese Tests können gar nicht unterscheiden, ob jemand tatsächlich eine Unverträglichkeit oder eine Überempfindlichkeit auf bestimmte Nahrungsmittel hat. Weil diese IgG-Antikörper werden ohnehin vom Immunsystem produziert, einfach als Zeichen, dass wir als menschliche Organismen, dass wir ein fremdes Protein, ein fremdes Eiweiß zu uns genommen haben. Insofern ist es eher ein Hinweis dafür, okay, du hast schon mal dieses Nahrungsmittel zu dir genommen.
Kleine Tebbe sitzt auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Allergologie. Seit Jahren warnen er und seine Kollegen regelmäßig vor dubiosen IgG4-Tests. 2009 schlossen sich Fachgesellschaften aus ganz Europa dem Votum an.
Aber es hat nicht verhindern können, dass nach wie vor diese Labors diese Tests anbieten. Und wir finden immer auch wieder neue Labors, die unter neuen Bezeichnungen, neuen Namen und neuen Marken diese Tests versuchen zu vermarkten.
Dass sich medizinische Testsysteme entgegen der Empfehlung aller Fachgesellschaften am Markt halten und sogar ihr Angebot ausweiten, ist ungewöhnlich. Ein Indiz dafür, dass in dem diagnostischen Graubereich viel Geld verdient werden kann.
Es ist ein heikles Thema, warum trotzdem diese Tests weiterhin empfohlen werden. Es ist immer mal wieder vermutet worden, dass es ein sogenanntes Cashback-System gibt, dass also derjenige, der den Test empfohlen hat, und veranlasst hat, dass der letztlich auch über eine Rückvergütung davon profitiert. Allerdings gibt es dafür keine Beweise und das macht es dann schwierig, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen.
Wie so oft im Geschäft mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Dubiose Hilfs- und Heilsversprechen haben dort seit Jahren Konjunktur. In vielen Fällen ergänzen sich diagnostische und diätetische Angebote. Auch die Ratgeberliteratur profitiert vom weit verbreiteten Unverträglichkeitsempfinden. Mal heißt es, wenn Essen krank macht, mal die unentdeckte Krankheit. Als Auslöser unspezifischer Beschwerden wird mal der eine, mal der andere Nahrungsmittelbestandteil ausgemacht. Gerade hat mal wieder Histamin-Konjunktur, ein körpereigener Botenstoff, der auch in Nahrungsmitteln wie Rotwein oder Fisch vorkommt. Mehr als 10 Patientenratgeber hat Kleine Tebbe zum Thema Histaminintoleranz gezählt, Kochbücher nicht mitgerechnet.
Histamin ist ja ein Botenstoff, den wir auch im Körper dringend benötigen. Und dieser Botenstoff kennt verschiedene Rezeptoren. Das heißt also, das sind die Schlüsselstellen, wo das Histamin binden kann. Und wir kennen mittlerweile 4 Rezeptortypen.
Einer vermittelt Juckreiz, einer steuert die Magensäuresekretion, ein anderer den Wach-Schlaf-Rhythmus. Der 4. kontrolliert wahrscheinlich Immunreaktionen. Ein komplexes Regulationsmanagement steuert den Histaminhaushalt im Körper.
Leider ist es so, wir haben keine Möglichkeit, mit Hilfe von Labortests oder anderen Tests diese sogenannte Histaminintoleranz nachzuweisen.
Denn eine Provokation mit dem lebenswichtigen Botenstoff ist meist zu riskant. Da bleibt also nur die Ausschlussdiagnose, bei der alle anderen möglichen Ursachen zuerst überprüft und gegebenenfalls ausgeschlossen werden. Eine langwierige und mühsame Prozedur. Da setzen viele Patienten lieber gleich auf die Eigendiagnose.
Insofern ist die Histaminintoleranz doch etwas, was uns große Probleme bereitet, weil sehr viele sich diese Diagnose selbst gestellt haben und damit dann Ärzte, zu denen sie gehen, regelrecht verunsichern, weil die gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Bevor jemand den Begriff Histaminintoleranz von ärztlicher Seite in den Mund nimmt, sollte sich klar sein, was er damit ausrichtet. Das bohrt sich in den Kopf und geht nie wieder raus bei den Betroffenen.
Genau, hier ist Laktose, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Das ist Gluten, das ist Laktose.
In Hamburg sortiert Armin Vallee Ratgeber für Mitarbeiter der Verbraucherzentralen. Damit alle Kollegen Schritt halten mit der rasanten Entwicklung auf dem Lebensmittelmarkt, in dem immer mehr Produkte mit dem Frei-von-Label in die Regale drängen.
Zum Teil sind ja Produkte wie zum Beispiel Hartkäse frei von Laktose, weil während der Reifung, die sind ja oftmals monatelang gereift, bauen die Milchsäurebakterien, bauen die Laktose ab und quasi sind laktosefrei, diese Produkte. Es ist eigentlich ja eine Werbung mit Selbstverständlichkeit im Lebensmittelrecht verboten.
Und darum zogen die Verbraucherschützer vor Gericht und argumentierten: Wenn von Natur aus keine Laktose im Produkt ist, darf es auch nicht mit Laktose frei beworben werden.
Da haben wir leider Schiffbruch erlitten. Die meisten Richter sahen das anders. Sie sahen das als eine Information nur für den Verbraucher, für die Verbraucherinnen. Deshalb müssen wir jetzt weiterhin aufklären und den Verbrauchern sagen, also das ist oft ein Marketingtrick.
Die Vermarktung des Nichts zum Vielfachen des Preises. Ein wahres Wunder der Wertschöpfung. Ein Trost aber bleibt Armin Vallee. Die Frei-von-Produkte schädigen nur die Kasse der Verbraucher und nicht die Gesundheit. Das gilt jedoch nur für Erwachsene. Für gesunde Kinder könnte die Ernährung mit Frei-von-Produkten ernste Folgen haben. Denn wenn ihr Immunsystem nicht ausreichend gefordert wird, entwickeln Kinder vermutlich eher Unverträglichkeiten.
Diese Trends, die da auf dem Markt sind, die sind wirklich mit Skepsis zu betrachten. Nur wenn eine Diagnose vorliegt, wenn jemand erkrankt ist, dann müssen die Maßnahmen ergriffen werden. Sonst doktert man hier doch sehr viel herum und oftmals nicht zum Vorteil der Kinder.